Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen:
Corona, eine Strafe Gottes. Papst Franziskus beim Kardinal Becciu. Das Gebet. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der wöchentlichen Nachrichtensendung Cut News. Ich habe heute für Sie drei Nachrichten vorbereitet und die erste kommt von den Kollegen von cut.net mit dem Titel Corona, eine Strafe Gottes? Fragezeichen. Es ist möglich. Deutscher Theologe im Kampf. Theologische Stellungnahme seien heute meistens Mainstream-Angelegenheiten von zeitgeistabhängigen Mitläufer. Der bekannte deutsche Theologe Prälat Wilhelm Imkamp wirft den Corona-Managern in Deutschland vor, dass sich diese wie Krisen- und Seuchengewinnler benommen haben. In einem Interview mit Henrik Broder in der Welt übte Imkamp eine deutliche Kritik an der Theologie. Theologische Stellungnahmen seien heute meistens Mainstream-Angelegenheiten von zeitgeistabhängigen Mitläufern. Auch bei Corona sei es nicht anders. Er kenne keine ernstzunehmende theologische Stellungnahme zu Corona. Für Imkamp waren in der Corona-Zeit die katholischen Kirchenbürokraten wohl auf beschäftigt, ihren vorauseilenden Gehorsam zu dokumentieren und Vollzugsmeldungen zu machen. Kirchlichen Anordnungen nichts anderes gewesen als die Übersetzung von schadlichen Anordnungen. Für Imkamp habe der Staat im Gottesdienst und in der Kirche nichts zu suchen. Für Imkamp ist Corona eine Folge der Erbsünde. Es geht dabei immer um dieselbe Frage, ich zitiere, wieso kann ein gütiger Gott etwas Böses zulassen? Zitat Ende. Für Imkamp ist die Antwort klar. Das Böse kommt aus dem Missbrauch der Freiheit. Für Imkamp stehe auch fest, dass die Gläubigen mit der Pestseuche besser fertig geworden seien als die Aufklärten heute mit Corona. Auf die Frage, ob Corona vielleicht doch eine Strafe Gottes sei, erinnerte der Theologe das, dass das Alte Testament und vor allem die Psalmen oft vom strafenden Gott sprechen. Er selber sei vorsichtig von einer Strafe Gottes zu sprechen. Er würde aber Bischöfe und Priester, die behaupten, dass es keine Strafe Gottes sei, fragen, woher sie denn das wissen. Zitat: Hast du mit ihm telefoniert? Hast du eine Privataudienz oder eine Offenbarung gehabt? Zitat Ende. Für ihn sei es möglich, dass es eine Strafe Gottes sei. Für den Theologen ist es auch ein Skandal, dass die Kirche nichts mehr zum Themenbereich Leben nach dem Tod, Himmel, Hölle, Fegefeuer etc. sagen. Das wäre laut Imkamp die Themen gewesen, die jetzt hätte behandelt werden müssen. Die Botschaft von ewigem Leben sei etwas ganz Großartiges. Die nächste Nachricht ist von unserer Partnernachrichtenagentur CNA Deutsch und sie titeln: Papst Franziskus geht nach Hause, von Ungnade gefallen Kardinal, der Veruntreuung für Gründonnerstagmesse beschuldigt. Auch die Liveside News, der titelt auch so: Der atemberaubende Nachrichtenbombe Verstoß des Papstes wurde als Akt der Barmherzigkeit bezeichnet. Papst Franziskus hat die Vatikanbeobachter mit seiner Feier seiner Gründonnerstag-Liturgie in der Wohnung eines Kardinals, der Unterschlagung beschuldigt wird, im Erstaunen versetzt. Laut Italien Nova News war die Entscheidung des Papstes, den Gründonnerstag in der Privatkapelle von Kardinal Giovanni Angelo Becciu zu feiern, keine Rehabilitation der Karriere des in Ungnade gefallenen Prälaten, sondern ein Akt der Barmherzigkeit. Quellen, die Papst Franziskus nahestehen, sagten, der Papst habe Becciu angerufen, der alle Rechte im Zusammenhang mit dem Rang seines Kardinals aufgab, nachdem die vatikanische Polizei ihn beschuldigte, hatte Gelder zu veruntreuen und seine Familie mit kirchlichen Verträgen zu bereichern, indem er sagte, er wolle, ich zitiere, das Abendmahl des Herrn mit ihm feiern, um die Tradition fortzusetzen, die der Heilige Vater und der Kardinal viele Jahre lang beobachtet hatten. Zitat Ende. Die Pastoralgeste des Heiligen Vaters repräsentierte in seiner Begebung mit dem Ex-Präfekten ausschließlich einen Akt der Barmherzigkeit. Zitat Ende, berichtete Nova News. Die Zeitung behauptete, dass die Idee, dass ein Besuch ein Neustart für die Karriere des Kardinals darstellte, von einem seiner Brüder kam, der die Medien zu dem Besuch abkippte. Die letzte Nachricht ist keine Nachricht in solchem Sinne, sondern eine theologische Aufwertung oder Erklärung. Die Kollegen von CNA Deutsch titeln, warum wir in der Osterzeit nicht den Engel des Herrn beten, sondern das Regina Celi. Während der Osterzeit vereint sich die ganze Kirche im Gebet des Regina Celi oder Frau, dich, du Himmelskönigin, zusammen mit Maria in der Freude über die Auferstehung ihres Sohnes Jesus Christus, den Ereignis, welche das größte Geheimnis des katholischen Glaubens darstellt. Das Gebet der Antiphon Regina Celi wurde vom emeritierten Papst Benedikt den 16. bzw. 15., da muss ich mich korrigieren, nicht emeritierten, im Jahr 1742 festgelegt und ersetzt in der Osterzeit zwischen der Feier des Auferstehung und dem Pfingsttag das Gebet der Engel des Herrn, der Wirt der Angelus Domini, in dem das Geheimnis der Menschwerdung betrachtet wird. So wie der Angelus wird auch das Regina Caeli, auch Caeli genannt, traditionell von vielen Gläubigen dreimal am Tag gebetet, morgens, mittags und abends, gleichsam als eine Form dem Tag und der allerseligsten Jungfrau Maria zu weihen. Wer morgens und abends ohnehin andere Gebete pflegt, betet mindestens am Mittag den Angelus oder das Regina Caeli. Der Autor dieser liturgischen Komposition ist unbekannt. Sie geht auf das 12. Jahrhundert zurück und wurde in der ersten Hälfte der darauffolgenden Jahrhunderts von dem Franziskaner nach dem komplett gebetet. So wurde sie bekannt und hat sich in der ganzen christlichen Welt verbreitet. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Nach einer kurzen Musikpause hören Sie dann den letzten Teil des Textes, was von Frau Martina Kuhne vorgetragen wird zum Jahr des heiligen Josef. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Freitag und noch eine gesegnete Wochenende, was wir ja die Osteroktave nennen, geht am Sonntag zu Ende, aber die Osterzeit, wie Sie es ja am Montag gehört haben, geht ja bis zum Pfingsten. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und ich wünsche Ihnen im hellen Haushalt Gottes Frieden.
Fokus, unsere Heiligen. Schutzpatron der Heiligen Kirche. Josef beschützte Jesus und Maria, seine Mutter. Der Gottessohn hat sich von Josef abhängig machen wollen. Josef muss ihn verteidigen, schützen, pflegen, erziehen. Deshalb, so das apostolische Schreiben, ist es nur folgerichtig, dass der heilige Josef der Schutzpatron der Kirche ist, denn die Kirche ist die Ausdehnung des Leibes Christi in der Geschichte. Josef schützte nicht nur das Kind allein, sondern das Kind und seine Mutter. Auch aus diesem Grund ist es folgerichtig, dass er Schutzpatron der Kirche ist, denn es ist in der Mutterschaft der Kirche die Mutterschaft Mariens angedeutet. Das Kind, das der heilige Josef beschützt hat, begegnet uns in jedem Bedürftigen, Kranken, Leidenden. Der Herr sagte ja, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, 40. Wir werden dem heiligen Josef ähnlich, wenn wir uns um unsere Nächsten kümmern. Patron der Arbeiter. Der heilige Josef arbeitete, um den Lebensunterhalt für seine Familie zu erwerben. So hilft er uns, die Bedeutung der Arbeit zu verstehen. Wer arbeitet, wirkt zusammen mit Gott, dem Schöpfer. Er wird selbst ein wenig zu einem Schöpfer in der Welt. Vaterschaft. Maria nennt den heiligen Josef Vater Jesu. Vater wird man nicht nur dadurch, dass man ein Kind in die Welt setzt, sondern dadurch, dass man sich verantwortungsvoll um die Kinder kümmert. Darum kann man jeden Vater nennen, der die Verantwortung für das Leben eines anderen übernimmt. So sind auch Priester Väter. Vater zu sein bedeutet, die Kinder fähig zu machen fürs Leben, sie an die Wirklichkeit des Lebens heranzuführen, sie fähig zu machen, Entscheidungen zu treffen, nicht aber sie festhalten und besitzen zu wollen. Die Haltung des heiligen Josef, dem Jesuskind gegenüber, war nicht besitzergreifend, sondern selbstlos. Seine Liebe zu Jesus war nicht eine Liebe, die er besitzen will, die gefangen nimmt. Es war eine keusche Liebe und Keuschheit bedeutet, den anderen gerade nicht besitzen zu wollen. Selbsthingabe. Der heilige Josef brachte nicht nur Opfer, er tat noch mehr. Er gab sich selber hin. Die Selbsthingabe bleibt nicht dabei stehen, auf etwas zu verzichten. Wer nur verzichtet, wirkt oft traurig und frustriert. Wer dagegen sich selbst hingibt, zeigt die Schönheit und die Freude, die die Gottesliebe schenkt. Neben diesen Überlegungen findet man einige andere Themen, die man von Papst Franziskus gewohnt ist, zum Beispiel die Barmherzigkeit, die nicht verurteilt. Natürlich kommt er auch auf die Pandemie zu sprechen und auf unsere Brüder und Schwestern Migranten.